29. Geburtstag feierst du schon lange nicht mehr. Emma, hast du es fast geschafft, den ganzen Tag lang nicht dran zu denken? Kam dir vor wie einer der Besten. Vielleicht mit 15 hast du ja eher noch nach vorne geschaut. Nächstes Jahr hast du bestimmt eine Freundin, hast wen zum Knutschen, hattest dein erstes Mal. Ein paar Jahre später, so mit 20, hat sich der Blick dann rumgedreht. Wieder ein Jahr vorbei, immer noch nicht geküsst oder irgendwas anderes.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen. Ich bin Timo Grampes. Mit mir im Studio sind Newswoman Ann-Kathrin Horn und Mr. Online und Social Media Nico Fischer. Hallo jetzt.
Hallo, hallo.
Ja, und der, den wir gerade gehört haben, das ist Wolfram Huke, Journalist und Regisseur. Wolfram ist inzwischen 30 und er hatte noch nie eine Beziehung, geschweige denn Sex. Ein sogenannter Absolute Beginner oder, wie er selbst formuliert, ein Love Alien. So heißt der Film, den er über sich gedreht hat. Ein Jahr, ziemlich schonungslos und offen, hat er sich mit der Kamera begleitet, auf der Suche nach seiner ersten Freundin. Ja, und diese Suche führt den Zuschauer in Therapiestunden zu hippen Styling-Beraterinnen und mitunter auch zu Gott. Die ist rührend, bitter, manchmal komisch, doch am Ende leider erfolglos, diese Suche. Wolfram ist gleich unser Gast, er sitzt schon startklar im Studio in München. Hallo Wolfram.
Hallo. Ja.
Wolfram macht mit seinem Film mindestens zwei große Fässer auf, die wir heute wiederum hier aufmachen wollen. Fass 1, Beziehungsangst, die Angst vor Zurückweisung, auch ein Thema in Partnerschaften, Nähe und Distanz, Freiräume, schwierige Nummer manchmal das Ganze. Tja, und zunächst kommen wir aber zu Fass Nummer 2, diese Absolute Beginners, also die, die noch gar keine Erfahrung haben mit Partnerschaft und Sex. Das sind gar nicht mal so wenige. Unsere Kollegin Maja Rödenbeck hat intensiv recherchiert, mit vielen Menschen gesprochen, denen es so geht, und ein Buch drüber geschrieben, ganz aktuell erschienen, mit einem possierlichen Frosch auf dem Cover. Der trägt natürlich auch ein Krönchen und der quakt und fragt, und wer küsst mich? Absolute Beginners, wenn die Liebe auf sich warten lässt, so heißt das Buch. Hallo Maja.
Hi, guten Abend.
Wie viele Absolute Beginners haben wir denn so in Deutschland?
Ja, da haben wir verschiedene Single-Studien zusammengefasst und ausgewertet, weil so ganz genau wurde die Zahl ja noch nie abgefragt, aber wir sind auf eine Dunkelziffer von 1 bis 2 Millionen gekommen, zwischen 20 Jahren und 45 Jahren.
Das klingt nach einer ganzen Menge. Du hast ja Männer und Frauen ganz unterschiedlichen Alters begleitet und befragt. Gibt es trotzdem was, das für alle Beginners irgendwie charakteristisch ist?
Ja, es sind alle Absolute Beginners oder viele von ihnen sind schüchtern, sind zurückhaltend, stehen nicht auf Mode, nicht auf Partys, sondern mögen lieber ihren kleinen Freundeskreis und pflegen den. Trotzdem möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren und eine wichtige Botschaft in meinem Buch ist, es gibt so viele verschiedene Wege, wie man da hinkommen kann, dass es unfair wäre, wirklich alle über einen Kamm zu scheren.
Also eine gewisse Introvertiertheit. Anders gefragt, gibt's noch was, wo man sagen kann, warum fallen gerade diese Menschen unter den Tisch und finden niemanden?
Ja, das, wenn man denen das so genau sagen könnte, dann könnte man ihnen ja auch den Fehler nennen, den sie machen und Tipps geben, wie sie wieder rauskommen. Letztendlich, die Gründe sind so verschieden. Es kann sein, dass jemand in der Kindheit eine Krankheit hatte und dann den Anschluss verpasst hat an die anderen jungen Leute, die währenddessen erste Freundinnen hatten. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach mit seinem großen Freundeskreis zufrieden war und sich nie einsam fühlte, bis dann irgendwann mit Mitte 20 alle heiraten und man alleine zurückbleibt. Also man kann wirklich nicht sagen, das und das ist jetzt der Grund und der aus 10 Leuten ist derjenige, der als Absolute Beginner enden wird.
Kann man denn sagen, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen?
Das Klischee ist ja vor allem, dass es keine Frauen gäbe, die Absolute Beginners sind. Und das stimmt eben überhaupt nicht. Ich habe mit ganz vielen gesprochen, nur die leiden eben etwas später. Der Unterschied ist der, dass die Männer oft schon mit 18 denken, ich habe den Anschluss verpasst, ich werde es nie mehr schaffen und richtig schlimm leiden. Und die Frauen eigentlich erst mit Ende 20 sagen, so nur langsam könnte es aber mal und irgendwas ist komisch mit mir.
Was war so die bewegendste Geschichte, die du erlebt hast?
Die bewegendste war von einer Frau, die heute in ihren 40ern ist und wo die Mutter sich umgebracht hat. Und deswegen hatte sie halt jahrelang einfach gar kein Interesse, sich auf Männer zu konzentrieren, sondern musste das erstmal verarbeiten. Aber die schönsten, im positiven Sinne bewegendsten Geschichten sind die von den Ex-Absolute Beginners, die es dann irgendwann vielleicht mit 30 oder 40 doch noch geschafft haben.
Wie bist du überhaupt an die Leute rangekommen?
über die Internet-Community. Es gibt ja da verschiedene Foren, wo sich Absolute Beginners treffen und austauschen. Und es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, sich da mal Anschluss zu suchen, weil dann fühlt man sich gleich weniger alleine mit seiner Sorge und seinem Problem. Und ja, ich habe also ganz viel Zeit damit verbracht, erstmal die kennenzulernen und Vertrauen zu wecken. Und dann irgendwann kamen dann immer mehr, die gesagt haben, okay, ich bin bereit, mir dir meine Geschichte zu erzählen.
Wie lange ging das und über was für einen Zeitraum?
Ich hab ein Jahr an dem Buch gearbeitet mit Interviews und Hintergrundrecherche. Wir haben ja auch ein Kapitel da eingepackt, was die Gesellschaft heute dazu beiträgt, dass dieses Tabuthema heute ganz besonders wichtig ist. Und ja, das hat schon eine Weile gedauert.
Du sprichst es an, Tabu. Wie groß ist das Tabu bei diesem Thema?
Ja, es ist einfach ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema heute, weil eben diese Bindungsangst in allen gesellschaftlichen Schichten und auch unter denen, die eigentlich Bindungen haben, aber dann eben nicht die letztendliche Nähe zulassen und wirklich langfristig sich binden wollen. Diese Bindungsangst ist halt in der ganzen Gesellschaft weit verbreitet und deswegen ist dieses Thema heute so dringend. Und außerdem wird, wie Soziologen herausgefunden haben, Sex und Sexiness als Maß aller Dinge heute angesehen. Also man fragt nicht mehr, hat der einen Computer, hat der ein Auto, hat der eine Yacht oder wer weiß was, hat der eine tolle Karriere im Beruf gemacht, sondern man will wissen, hat jemand Erfolg beim anderen Geschlecht? Und wenn ja, dann ist er wertvoll, dann zählt er viel in unserer Gesellschaft. Das ist so das Hauptkriterium, nach dem Menschen bewertet werden.
Verschleiß wird gutiert, ja.
Genau, ja, und wenn dann ein Absolute Beginner da nicht mithalten kann, dann ist das für den nicht nur so eine kleine Sache im Leben, wo er halt nicht mithalten kann, sondern ist das zentrale Lebensthema aller anderen, wo er nicht mithalten kann und umso schwerer wiegt dann das Problem.
Wirst du dranbleiben an diesem Thema? Gibt es Kontakte, die gehalten haben?
Auf jeden Fall. Bis heute. Es hat ja dann auch noch ein bisschen gedauert, einen Verlag zu finden. Und ich bin ein paar Jahre jetzt schon an den dran und wir schreiben uns immer wieder und ich höre, wie läuft's. Und es und natürlich jetzt durch das Buch kommen auch immer wieder neue auf mich zu. Also ich bin gerne jetzt da und stecke in der Community so ein bisschen drin, ja.
Danke, Maja.
Ja, gerne.
Schönen Abend.
Tschüss.
Ja, und gleich sprechen wir ausführlich mit dem Beginner, der mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist, Wolfram Huke, Regisseur von Love Alien bzw. Allein. Ja, auch ihr könnt Wolfram befragen, keine Scheu, raus damit bei Facebook oder Google Plus. Nico Fischer hat das hier im Blick und Max Rabe hat hiermit natürlich absolut recht. Jo, wir auch. Die Marsianer des Deutschlandradios, D-Radio wissen es hier, in bester extraterrestrischer Gesellschaft mit einem Love-Alien. So nennt Wolfram Huke sich und seinen Film über die Suche nach der ersten Freundin. Wolfram hatte noch nie eine Beziehung, noch nie Sex. Wolfram, wann hast du gespürt, dass du ein Love-Alien bist?
Gute Frage. Ich glaube, also die Frage ist, gespürt oder wann ist es zum Problem geworden? Gegenfrage.
Gespürt oder zum Problem geworden? Sagen wir erstmal gespürt, bleiben wir beim Fühlen.
Also natürlich fängt man auch als jemand wie ich an mit 13, 14, 15 sich für Mädels zu interessieren und die Mädels wahrscheinlich für Jungs. Und hab auch, sagen wir mal, in der Zeit mich auch versucht, auf diesem Gebiet war nicht sonderlich erfolgreich, hab das aber da noch nicht so wirklich gedacht, dass das jetzt ein Riesenproblem ist, sozusagen. Genau. Also da habe ich schon gemerkt, okay, es klappt irgendwie nicht. Andere haben eine Freundin und knutschen. Bei mir hat es jetzt noch nicht stattgefunden. Aber ich habe eigentlich gedacht, das muss jeden Augenblick passieren. Das kann nicht mehr lange dauern.
Und dann würde ich jetzt zu dem zweiten Teil kommen mit dem Problem.
Na, zum Problem ist es geworden, als ich irgendwann gemerkt habe, dass es mir tatsächlich fehlt. So mit 20 oder Anfang 20 habe ich dann gedacht, ich hätte sehr, sehr gerne eine Beziehung oder eine Freundin. Weiß aber nicht, wie es geht oder wie ich es hinkriege. Und dann war ich auch so zweimal sehr lange sehr unglücklich verliebt, was einen dann so ein bisschen in so ein, sagen wir mal, in so ein Loch stürzt. Und dann tut man sich schwer. Dann fängt man an, sozusagen auch ein bisschen nach vorne zu schauen. Also man überlegt dann, okay, jetzt hat das bis jetzt nicht geklappt. Was ist denn, wenn das verdammt nochmal die nächsten 2, 3, 5, 10 Jahre auch nicht klappt? Dann bleibst du noch so lange allein. Also mit 20 war der Gedanke für mich, die nächsten 10 Jahre allein zu bleiben, möglicherweise, bis ich 30 bin, das war ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke. Tada, es ist passiert. Ich bin übrigens 31, habe nochmal schnell nachgerechnet.
Ich gratuliere jetzt mal ausdrücklich nicht. Wolfram, was unterscheidet dich denn von den Nicht-Aliens? Du bist ja jetzt kein schrecklicher E.T. oder sowas, so siehst du jetzt ja gar nicht aus.
Na, das weiß ich nicht. Das Urteil müsste ich anderen überlassen. Es hat mir noch niemand ins Gesicht gesagt, dass ich ein ganz komischer Typ bin und deswegen wahrscheinlich niemanden finde. Es gibt sicherlich auch Freaks. Vielleicht halten mich manche für einen Freak. Keine Ahnung. Das müsste jemand anders sagen. Was mich einerseits unterscheidet, ist tatsächlich, dass ich, was so Beziehungssachen angeht, eigentlich noch auf dem Stand von einem 13-Jährigen bin, kann man jetzt mal sagen, so auf Deutsch gesagt. Ich weiß halt nicht, wie es ist, rumzuknutschen oder und auch nicht, wie man da hinkommt. Ich habe da keine Ahnung. Das heißt, da bin ich wirklich sehr, ja, neu eigentlich. Und was unterscheidet mich noch? Also, das ist eine gute Frage, wenn ich das so genau wüsste. Also wenn man lange alleine lebt, dann entwickelt man, sagen wir mal, gewisse Strategien des Alleinlebens. Man kann ja auch nicht Zeit seines Lebens in der Depression versinken. Das ist jedenfalls sehr ungesund auf Dauer gesehen. Und man entwickelt gewisse Strategien, damit umzugehen. Man muss sich zum Beispiel beschäftigen. Man hat ja relativ viel Zeit. Also man kommt jeden Abend nach Hause und es ist halt keiner zu Hause. Man ist da immer allein und die Zeit muss man irgendwie füllen. So, und da muss man sich irgendwann mal Strategien überlegen und das mache ich halt. Und genau.
Genau diese Strategien werden auch bei Google Plus und bei Facebook verhandelt. Also wir haben ziemlich viele Kommentare auf beiden Plattformen, zum Beispiel zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, schreibt Fee Hung, solange man Single ist und das Gefühl gar nicht wirklich kennt, in einer Beziehung zu sein, war das gar nicht mal so schlimm. Also sie schreibt über sich selbst, aber wenn man es erlebt hat, sehnt man sich dann doch auch danach. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist dann Single-Sein befreiend und schön, aber gerade in einem bestimmten Alter versinkt man schon ein wenig in Einsamkeit, weil sie schreibt, dass man sich dann wie so eine Art drittes Rad am Wagen fühlt. Kannst du das so nachvollziehen? Also wenn man halt Paare um sich rum hat?
Ja, das ist natürlich, also das ist auch eine Sache des Älterwerdens natürlich. Jetzt ist man Anfang 20, da ist, sagen wir mal, das Umfeld um einen drumherum, die haben schon Liebschaften, aber da sind wenig jetzt so ernste Sachen dabei. Jetzt mittlerweile bin ich ja 31 und die Leute um mich rum fangen an und sind schon seit geraumer Zeit auch kräftig dabei, eben zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und da kommen natürlich dann nochmal andere Sachen mit ins Spiel. Also da würde ich auch sagen, verändern sich natürlich auch bei mir Wünsche und Bedürfnisse. Ich glaube, ich habe mit Anfang 20 wahrscheinlich noch nicht an Familie und Kinder gedacht. Und jetzt so mittlerweile sieht man das halt bei den anderen und das ist, glaube ich, in dem Alter auch relativ normal. Klar, und dann steht man natürlich auch wieder daneben und denkt sich irgendwie doof. Ja, hätte ich auch gern, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht.
Ich fand da in deinem Film, da hast du es sehr schön eingefangen, diese Momente, wo man das wahrnimmt, einfach was immer passiert, aber was einen wirklich als unglücklichen Single total stresst. Also einfach, dass im Flugzeug vor einem ein Pärchen sitzt, was sich die ganze Zeit irgendwie was rumturtelt oder alleine Zeichnungen auf Wänden, die Herze mit Namen beinhalten. Also das fand ich sehr schön dargestellt, weil es ja einfach, ja, die Welt eigentlich um einen herum gefühlt voller Händchen haltender Paare ist.
Genau, da kommt eben auch eigentlich der Begriff Love Alien her. Also das ist jetzt keine riesen sozusagen Erfindungsleistung von mir. Es war einfach der Versuch, einen Begriff zu finden, der das ausdrückt, was man genau in solchen Momenten empfindet. Du bist eben Freitagabend an der Bushaltestelle irgendwie nach Hause und neben dir ist ein Pärchen, was von der Party kommt und halt knutscht, als gäbe es keinen Morgen. Und ja, und du stehst halt daneben und im Prinzip ist das, was du gerne möchtest, auf Armeslänge entfernt, aber es ist so weit weg wie von einem anderen Stern. So fühlt sich's zumindest an. Und in dem Moment kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Alien. Deswegen der Titel.
Das passt ganz gut. Du hast ja auch eine Facebook-Seite, also der Film hat auch eine Facebook-Seite und da hast du, glaube ich, was hochgeladen in Tokio oder was? Irgendwo in Asien hast du so ein mit deiner Kamera irgendwie sowas eingefangen, wo auch so Pärchen, asiatische Pärchen an so einer Promenade sitzen mit einem traumhaften Blick auf die Skyline. Und du hast so Musik irgendwie dazu gelegt. Trotzdem finde ich diese Szene wunderschön. Also, ja. Wie, oder? Die gefällt dir wahrscheinlich auch. Du hast jetzt nicht in dem Moment nur gedacht, oh, scheiße, oder?
Nee, ich fand, naja, also, jetzt laufe ich nicht die ganze Zeit rum und denke
genau.
mir, also.
genau.
Das ist jetzt, und ich muss auch sagen, und das ist auch ein Grund, warum ich den Film machen konnte. Ich bin natürlich mittlerweile ein bisschen entspannter mit diesem ganzen Thema auch. Ich stecke nicht mehr in so einem Loch drin, wie vielleicht noch mit Anfang 20. Da hätte ich auch den Film nicht machen können in der Zeit. Da hätte ich auch niemanden davon erzählt, schon gar nicht öffentlich, schon gar nicht euch jetzt hier von Deutschlandradio.
Doch, uns kannst du alles erzählen.
Ja, wir sind ja unter uns, richtig.
Genau.
Also das in Shanghai, da war ich zufällig, also für einen Job, und dann bin ich spazieren gegangen da an diesem Fluss, und da muss man sich vorstellen, also das ging ja noch viel weiter, als das in diesem kurzen Ausschnitt zu sehen ist. Über 300 Meter ist da eine Bank an der anderen, und da sitzen wirklich auf jeder Bank nur, also pro Bank ein Pärchen, und die knutschen alle mit Blick auf den Fluss sozusagen.
Und das muss man sich wirklich mal anschauen, das ist schön.
Ich fand das ziemlich cool und habe gedacht, irgendwie vielleicht kann ich es für meinen Film verwenden. Ich habe ja meinen Film so gedreht, ich habe ja nicht wahnsinnig viel geplant für den Film, sondern ich habe wirklich einfach eine kleine, mini-kleine Kamera dabei gehabt, die ich in meinen Alltag mitgenommen habe sozusagen. Die hatte ich quasi immer auf Tasche. Und immer, wenn irgendwas passiert ist, was thematisch reinpasst, wie zum Beispiel eben diese Pärchen am Flussufer in Shanghai, habe ich die Kamera rausgeholt und habe es gefilmt und habe gedacht, irgendwie vielleicht passt das in meinen Film. In dem Falle hat es nicht reingepasst, aber es war einfach so schön, dass ich neulich mal gedacht habe, ich stelle das mal online, es wäre schade, wenn es irgendwie in der Schublade verschwindet.
Kann ich bestätigen, ja.
In deinem Film wird ja auch das eigentlich Traurige und Tragische wird manchmal ganz humorig, finde ich. Und wir haben ja schon angesprochen, diesen, ja, du unternimmst ja so einen Blick, der schon relativ tief geht. Also da zeigt sich so ein Gespür für das, was um dich herum passiert, eigentlich ganz genau. Ja. Deswegen fand ich doch umso interessanter, da hätte ich ja wahnsinnig werden können an der Stelle, als du auf einer Pilgerreise bist und dann ist da eine wirklich nette Frau, die sich irgendwie von ihrem Freund getrennt hat. Ja. Und dann erzählt die dir, du, ich habe heute Nacht geträumt, dass ich komme irgendwo am Bahnhof an oder so und da war der Typ am Gleis, aber da gehe ich nicht hin, sondern ich gehe dann zu dir und wir gehen gemeinsam raus.
Ja, interessante Geschichte, gell? Die wird interessanterweise unterschiedlich gedeutet. Also erstmal tolle junge Frau, die Sarah, angehende Medizinerin, sehr, sehr hübsch und sehr, sehr tolle Frau. Die wird unterschiedlich gedeutet, diese Stelle. Die Frauen denken sich, oh scheiße, die kommt gerade aus einer Beziehung, die will von dem Typen jetzt überhaupt nichts. Also Frauen deuten das so, also so hat es mir zumindest, wurde es mir von verschiedenen Leuten erklärt, Frauen deuten das so, dass ich in dem Moment bei ihr überhaupt nichts, also sozusagen erreichen kann.
Und ich sehe es ein bisschen, ich hätte jetzt auch gesagt, Mann, dann geh doch
ran. Ja, genau. Männer deuten das dann eben so, dass man sagt, wow, also super, genau.
Und eben deine Deutung? War letztendlich die frauliche eher.
Na, meine Deutung war wahrscheinlich in dem Moment, also die Sarah ist im Film, weil man an ihr und auch an den, also ich begegne ja im Film verschiedenen Frauen, also der Sarah, auch einer Jelena zum Beispiel, und das sind Frauen, die ich ziemlich toll finde und bei denen eben genau das passiert, was mir eben immer passiert, dass ich mit denen durchaus in Kontakt komme, auch so ein bisschen manchmal durchaus sogar flirte, aber ab einem bestimmten Punkt nicht weiterkomme. Mhm. Und das heißt, ich habe keine Probleme, Kontakt aufzunehmen. Ich spreche auch Frauen an. Also verrückt nicht. Aber
ein bisschen, ja.
Genau. Ich weiß nicht. Und dann gibt's halt immer einen Punkt, wo es dann nicht weitergeht. So einen toten Punkt. Und der ist, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen. Wenn ihr mich jetzt fragt, woran liegt es oder so, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung.
Du hast jedenfalls mit deinem Film scheinbar so einen Nerv getroffen. Ne? Den gab's bisher zwar kaum zu sehen öffentlich, aber auf der Facebook-Seite deines Films, da schreiben ja viele, hey, mir geht's genauso. Da gibt's sehr freundliche Reaktionen. Hast du neben Zuspruch eigentlich auch Spott und Häme erlebt?
Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Nee. Ich habe ein paar Spaßanrufe mal gekriegt, aber das würde ich jetzt mal, also das als dumme Jungenstreich abtun. Ansonsten eigentlich nicht. Also was ich nicht mache, muss ich gestehen, weil ich da nicht wahnsinnig viel Lust drauf habe. Wenn so ein Artikel erscheint oder irgendwo was im Netz erscheint, dann gibt's unter Umständen viele Kommentare. Und ich kann mir vorstellen, dass in den Kommentaren einfach auch Sachen sind, die nicht so nett sind. Das ist einfach mein persönlicher Selbstschutz, dass ich sage, ich lese mir das nicht durch tatsächlich. Ich muss das nicht wissen, was Leute jetzt darüber denken. Die können es doof finden, können es nicht doof finden. Ich kriege, und auf das Feedback lege ich sozusagen am meisten Wert, ich kriege sehr, sehr viel persönliches und sehr direktes Feedback, sowohl von Leuten, die betroffen sind, als auch von Leuten, die einfach nur den Film so gesehen haben als ganz normale Zuschauer, was sehr, sehr positiv ist. Also irgendwie scheint der Film die Menschen ein bisschen zu berühren auf eine gewisse Weise. Ich hoffe, dass er nicht zu tragisch oder zu schwer ist, weil das war uns ein sehr großes Anliegen. Es ist ja ganz leicht, über so ein deprimierendes Thema einen deprimierenden Film zu machen. Und der Film hat schon auch seine Deprimomente, aber es war uns unglaublich wichtig, vor allem auch im Schnitt, dass es trotzdem so eine gewisse Art von Humor gibt, weil sonst wäre das Ganze unerträglich. Also dann würde man sich das nicht irgendwie 70 Minuten lang anschauen.
Humor, ja, den gibt's, aber die Einblicke, die du gibst, die sind ja sehr intim, wenn die Kamera dich in deinem Alltag begleitet. Du deutest zweimal an Onanie unter der Bettdecke einmal und vorm Porno, aber du erzählst ja unter anderem auch das hier.
Natürlich hast du auch an käufliche Liebe gedacht. Es blieb lange beim Gedanken, bis zu einem Urlaub. Da bist du dann doch einfach mal so zu einer gegangen. Sie war sehr jung und sehr unbekleidet und aus Rumänien. Sie hat die Vorhänge zugezogen und das Geld verlangt. 15 Minuten, 50 Euro. Du bist erstmal auf ihr Klo. Und dann lag sie schon ganz nackt da und hat gesagt, du sollst dich ausziehen. Hast du gemacht, aber hast dich auch gleich wieder angezogen. Es liegt nicht an dir, hast du gesagt. Du hättest ein schönes Lächeln, hat sie gesagt. Das Geld hat sie behalten.
Tja, so wie das wahrscheinlich so üblich ist in diesem Gewerbe. Das ist lakonisch und augenzwinkert, aber irgendwie doch tief traurig. Wieso lässt du uns so tief blicken?
Na, also die Sache ist, ich muss ein ganz klein bisschen länger ausholen sozusagen.
Das Na gut, Thema, ausnahmsweise.
Das Thema betrifft mich ja, deswegen war es mir ein großes Anliegen, da einen Film zu machen. Und zwar, und das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zu allem anderen, was da so bisher drüber erschienen ist, mir geht's nicht um Informationen, also mir geht's nicht darum rauszufinden, was machen diese Leute, wie sind die anders und so weiter. Also ich will nicht die W-Fragen beantworten, sondern ich will vor allem einen emotionalen Einblick geben. Das war mir sehr, sehr wichtig. Also dass man das irgendwie nachfühlen kann, dass man einmal spürt, weil das Schlimme ist sozusagen, du sprichst mit jemandem und sagst, ja, du pass auf, irgendwann kommt man dann auf dieses Thema und dann outet man sich und sagt, du pass auf, ich hatte noch nie eine Freundin. Und dann sagt er, ja, du, ich kann dich voll verstehen, ich hatte auch mal 2 Monate keine Beziehung. Und dann möchtest du den Leuten immer links und rechts eine runterhauen, weil du dir denkst, du hast gerade nicht zugehört, ich hatte noch nie. Und es ist schwer offensichtlich, sich da reinzufühlen sozusagen. Deswegen war es mir ein Anliegen sozusagen, das mal zu zeigen. Jetzt war der erste Ansatz gar nicht, das mit mir zu machen, sondern ich habe eigentlich ganz klassisch, weil ich ja eben auch Dokumentarfilmer bin, ganz klassisch, wie man das bei uns so nennt, Protagonisten gesucht. Also Figuren, die sozusagen in meinem Film sich zeigen möchten. Hab da auch welche gefunden. Hab dann aber angefangen, mit dieser kleinen Kamera einfach mal für mich zu experimentieren. Wie kann man denn zum Beispiel sowas wie Alleinsein und Einsamkeit zeigen? Was für Bilder gibt's da, die jetzt nicht total banal sind oder total nichtssagend oder flach sind sozusagen? Wie zeigt man das? Diese Aufnahmen habe ich dann mal Freunden gezeigt und die haben dann wiederum gesagt, du pass auf, das ist nicht schlecht. Überleg dir doch mal, ob du es selber machen willst. Und dann, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, dann habe ich mir überlegt, wenn ich es mit mir mache, dann muss ich auch bereit sein, wirklich die Hosen runterzulassen und alles zu zeigen. Weil das ist erstens eh schon ein uncooles Thema, also man kann sich da eigentlich nicht cooler darstellen. Und das Zweite ist dann, also wenn es irgendwie glaubwürdig rüberkommen soll, dann muss ich bereit sein, irgendwie alles zu zeigen. Das war dann die Grundvoraussetzung. Als ich mir das überlegt habe und für mich mit Ja beantwortet habe, habe ich dann einfach nicht mehr drüber nachgedacht, sondern das dann einfach durchgezogen.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass das keine ganz einfache Abwägung war.
Nee, das ist nicht ganz einfach. Ich habe auch das getestet, sozusagen. Ich habe zum Beispiel, ich war auf einem Filmfestival eingeladen zu einem sogenannten Pitch. Das heißt, dass man vor ausgewähltem Fachpublikum, also da sitzen dann Redakteure zum Beispiel von Sendern und Produzenten und so wichtige Leute, und vor denen habe ich das einfach mal erzählt. Man hat dann 3 Minuten Zeit und kann irgendwie erzählen, was man für einen Film machen will. Und das war für mich der Test, um auszuprobieren, sind die nur einfach nur peinlich berührt und wollen mit mir über sowas überhaupt nicht reden oder stößt es irgendwie auf Interesse? Und als ich dann gemerkt habe, okay, gibt zwar einen peinlichen Moment am Anfang, den gibt's sicherlich auch ab und zu im Film, aber es geht danach weiter und die Leute zeigen sehr großes Interesse und fanden das irgendwie spannend, dass ich das über mich mache, dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es einfach mal.
Was du ja am schlimmsten findest, ist, wenn ich den Film jetzt richtig verstanden habe, gar nicht mal, dass es bis jetzt keinen Sex gab, sondern eben keine Beziehung. Und zu diesem Zusammenhang gibt's einige Posts, hat Nico mir gerade
deutlich gemacht. Das ist so das, was am meisten diskutiert wird, so dieser Unterschied oder auch der Zusammenhang zwischen Sex und Beziehung. Also ein User schreibt zum Beispiel bei Google Plus, ich hatte auch noch nie eine Beziehung und ich will auch gar keine haben. Wozu auch? Kostet nur unnötig Geld und beraubt mich meiner Freiheit. Und wie gesagt, das hat er in einem Post vorher geschrieben, um Sex zu haben, braucht man keine Beziehung. Okay, eine Einstellung. Dann geht das noch weiter. Er sagt, Einsamkeit ist nichts Schlimmes. Ich bin gerne einsam seit 38 Jahren. Dann bekommt er aber auch Antworten. Also es ist eine rege Diskussion. Da heißt es, ich sage ja auch nicht, dass es was Schlimmes ist, einsam zu sein. Es gibt ja auch durchaus Menschen wie Sie, die als Singles glücklich werden. Zum Beispiel wird hier unser Bundesumweltminister genannt. Der Herr Altmaier ist auch Single. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Und dann geht's wieder in die andere Richtung. Dann schreibt jemand, Sex braucht man nicht, es sei denn, man möchte ein Kind haben. Das ist was anderes. So sieht es auch die Natur vor. Wozu braucht man Sex, wenn man eh kein Kind haben will? Man würde eh nur die Natur betrügen und sowas macht man nicht. Auf diesen Post gibt es viel Kritik. Dann heißt es zum Beispiel, wenn Sex betrügende Natur wäre, wäre die menschliche Evolution schon lange vor dem Homo sapiens stehen geblieben und der Mensch damit ausgestorben. Ohne natürlichen menschlichen Sexualtrieb keine Menschheit. Die Ehe und der gesellschaftliche Drang nach einer lebenslang andauernden Partnerschaft hingegen sind Erfindungen der Neuzeit und der Kirche. So steht das da.
Wow, da muss man erstmal durchatmen, ja. So ein bisschen.
Genau. Viel Stoff.
Aber das schilderst du ja, Wolfram, im Gespräch mit einer Freundin im Film, das mit dem Sex ist gar nicht so dramatisch und deswegen bist du in der einen Situation zwar ohne dein Geld, aber dann doch wieder rausgegangen.
Ja.
Und hast ja auch trotz der Schwere, die durchaus vorhanden ist bei dem Thema, deinen Humor nicht verloren. Du erzählst ja sehr augenzwinkernd, das fängt schon beim Filmtitel an. Und deswegen können wir dir jetzt auch richtig was zumuten, dachte ich mir, die Kelly Family. Ja, auch Aliens wollen Liebe. Die Kelly Family mit ihren vielleicht einzigen GEMA-Einnahmen des Jahres auf D-Radio Charity. Sowas gibt's nur bei uns. genau wie das hier, flotte D-Radio-Wissen-T-Shirts. Aber dafür, Nico, muss man erstmal was tun, ne?
Ich muss auch deine Moderation verkraften. Also wir hören jetzt gleich eine Szene und unser Gast kann gerne mitraten, weil ihr beide kennt die Lösung schon, habe ich gerade erfahren. Ich kenne sie auch. Das heißt, wir haben einen, der jetzt mitraten darf. Und zwar hören wir in dieser Szene offensichtlich ein trauriges Gespenst. Wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, dann ergibt sich aus dem, was wir da hören, ein Synonym, das etwas Hochprozentiges benennt. Bitteschön.
Immer beim Zwiebelschneiden passiert mir das. Dass diese wässrige mit Proteinen und anorganischen Substanzen... Entschuldigung. Mit anorganischen Substanzen und Kohlenhydraten angereicherte und mit einem pH-Wert von 7,4 leicht alkalische Flüssigkeit aus meinen Tränendrüsen ausfließt.
So, ja, wir haben gerade unsere Kollegin erkannt, die das super schön eingesprochen hat. Hast du eine Idee, was wir da gehört haben, was das für ein Begriff sein könnte?
Ich bin schlecht in sowas tatsächlich. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, aber es hat bestimmt irgendwas mit Geist zu tun.
Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Das ist der zweite Teil des Wortes.
Spirituelles und Spirituosen hängt ja auch eng zusammen. Sehr, nee, keine Ahnung.
Sehr, sehr gut, aber Geist war das erste. Und was hat dieser Geist gemacht? Ziemlich deutlich. Was hat der gemacht?
Irgendwie geheult, oder?
Ja, perfekt. Und wenn man das jetzt zusammensetzt, anderes Wort für heulen?
Weingeist?
Ja, ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Super. Das ist die Lösung. Und nicht nur du hast die rausgefunden, sondern auch diverse andere Menschen. Und wenn der Herr Moderator jetzt mal auf dieses goldene Ding da drauf haut, du kannst Stopp sagen und ich gehe hier mal durch unsere Mails durch. Und wenn du Stopp sagst, dann haben wir den Gewinner, okay?
Wer soll Stopp sagen?
Du sagst Stopp, genau.
Ah, gut.
Und ich hau.
Du haust. Jetzt.
Stopp.
So, wir haben den Michael Dunger. Ist das die richtige Lösung? Ja, Weingeist, hervorragend. Herzlichen Glückwunsch, Michael Dunger aus, weiß ich nicht, aber du bekommst das T-Shirt. Wir schreiben dir eine Mail und du sagst uns, wo du wohnst.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Wir sind schon ziemliche Glücklichmacher hier. In unserer gemütlichen Runde ist heute Wolfram Hucke, Regisseur von Love Alien beziehungsweise allein, also ganz allein. Beziehung und Sex waren da noch nie. Wolfram, wir haben ja über deinen Film schon ausführlich gesprochen, über auch Reaktionen. Die sind ja ganz freundlich gewesen. Wie hat eigentlich deine Familie auf den Film reagiert?
Also mit einigen habe ich noch nicht drüber gesprochen tatsächlich. Ich sehe manche nicht so häufig. Ich habe meine Eltern in dem Film, die finden ihn gut. Die spielen sozusagen selber mit. Meine Mutter gibt ja sozusagen auch ein paar Statements ab, die ganz interessant sind. Auch über mich, also was ihre Theorie ist, warum ich noch so alleine bin, die ist eigentlich...
Weil es eine scheiß Welt ist heutzutage.
Zum Beispiel, genau. Und auch, weil ich ein bisschen, sie glaubt, ich bin zu egoistisch. Nee, eigentlich sehr gut. Ich habe ja die alle nicht vorher gefragt und denen auch vorher nicht gesagt, was ich da eigentlich mache. Die haben sich tatsächlich gefragt, warum ich immer mit der Kamera nach Hause komme. Und dann irgendwann mal, und das sieht man eben auch im Film, habe ich meiner Mutter dann sozusagen mal von dem Projekt erzählt und dann zwangsläufig haben wir dann auch über mich geredet.
Ich finde, das ist eine, also für mich ist das eigentlich die berührendste Szene in diesem Film. Sie liest da so einen Entwurf, ne? Kann man sagen, worum es
gehen
soll.
Genau, so ein Exposé. Genau.
Und sie sagt, das wird ein trauriger Film und sie thematisiert dann auch die Sprachlosigkeit zwischen euch. Sie nennt dich egoistisch, wie du schon gesagt hast. Und sag mal, warst du da nicht wütend vielleicht auch in dem Moment?
Nee. Also, nee, wütend. Ich war erstaunt, ob der Ehrlichkeit sozusagen, dass da doch relativ viel kam, gerade weil wir da noch nicht so viel drüber gesprochen haben. Hätte ja auch sein können, dass sie damit gar nichts anfangen kann oder dass da gar nicht so viel von ihr kommt. Sie war ja auch nicht vorbereitet sozusagen auf dieses Thema. Aber nee, wütend war ich eigentlich nie. Ich finde das sehr gut. Also, wenn sie da eine Meinung hat und so und wenn ich die jetzt auch mal weiß und kann ich natürlich auch drüber nachdenken. Also, vielleicht bin ich manchmal zu egoistisch, wer weiß. Also, das darf ja durchaus zum Nachdenken anregen, also auch bei mir vor allem.
Man sieht, oder du sprichst auch mit einer, ja, was ist das, eine Paartherapeutin, Single-Therapeutin, ich weiß es nicht, also jemand, der einem helfen soll, eine Partnerschaft eingehen zu können oder die Hindernisse zu überwinden. Und da wird auch klar, dass dein Verhältnis zu deinen Eltern ja eher, ich weiß nicht, ob es nur, also ob man das generell als distanziert bezeichnen kann, aber man sieht, ihr seid euch jetzt nicht so absolut nah. Und man sieht, du feierst deinen 30. Geburtstag alleine. Also wie kann man denn diese Einsamkeit, ist das nur, mir fehlt eine Beziehung? Oder ich meine, könntest du dann sagen, Familie, also vielleicht würden andere sagen, Familie und Freundschaft, wenn das total gut ist, dann ist man vielleicht gar nicht einsam.
Das stimmt. Jetzt lebe ich natürlich in München und meine Familie kommt nicht aus München. Die kommt von relativ weit weg. In München bin ich hauptsächlich erst wegen Studium, jetzt mittlerweile wegen Beruf. Das heißt, in München habe ich keine Familie. Und so Skype und Telefon kann das nicht so ganz ersetzen. Ich fahre schon relativ häufig auch nach Hause oder zu meinem Bruder beispielsweise. Was war die zweite Frage?
Also, naja, ob du mit deinen Freundschaften vielleicht total glücklich bist oder ob dir da auch was fehlt. Also, das kann ja dieses Einsamkeitsgefühl total verstärken.
Ja, also natürlich bin ich glücklich und froh, dass ich auch gute Freunde habe, auch in München. Dass ich zum Beispiel auch Hobbys habe, mit denen ich wirklich meine Zeit relativ sinnvoll ausfüllen kann. Aber das ist halt nicht alles, oder? Also ich meine, die meisten Leute, die eine Beziehung haben, haben das auch und haben ja trotzdem noch eine Beziehung. Das hat ja bestimmte Gründe. Ich glaube nicht, dass Freundschaft und Beziehung, erstmal sollte man es nicht gegeneinander ausspielen oder gegeneinander aufwerten. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge, keine Ahnung. Also ich habe schon gute Freunde und trotzdem fehlt mir irgendwie noch eine Beziehung. Darf das sein? Also würde ich jetzt mal.
Wir erlauben es ausnahmsweise, aber ich würde gerne auf deine Mutter noch kurz zurückkommen. Was ich so berührend an dieser Szene fand, die wir da gerade thematisiert haben. Intuitiv merkt man, die Frau weiß eigentlich ziemlich gut Bescheid, wie es dir geht. Und was ich schon bedrückend fand für mich ist dieses Jahr, ich sag mal, Handschlag ersetzt Umarmung. Und ich habe mich gefragt, inwiefern der Film nicht auch was aufrüttelt mit Blick auf deine Familie. Ich meine, du hast ja auch eine bestimmte Kultur, Emotionskultur, nenne ich es jetzt mal, gelernt.
Ja, es gibt so unterschiedliche Temperamente. Vielleicht bin ich eher so der nordische Typ. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm und ich muss mich ja jetzt auch nicht verstellen. Ich bin vielleicht eher so ein bisschen der Typ, also vielleicht bin ich auch ein bisschen eher so der, sagen wir mal, leicht distanziertere Typ. Aber es gibt doch so Leute auch. Und es gibt so Leute auch, die trotzdem eine Beziehung finden. Ich muss jetzt, und dann gibt's sehr, sehr haptische Familien, wo sehr viel geherzt und umarmt und geküsst wird. Das waren wir jetzt halt nie. ich habe mir lange Zeit da eigentlich nicht so Gedanken drüber gemacht. Vielleicht ist es eine gewisse Prägung, die es dann nicht leichter macht, aber ich glaube nicht, dass das die Ursache von irgendwas ist, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht. Das hängt auch so ein bisschen vom Gegenüber ab. Also es gibt ja da auch so verschiedene Menschen. Und wenn ich merke, ich habe ein Gegenüber, also zum Beispiel eine Frau, die, also es gibt ja so Leute, die eben auch sehr haptisch sind und viel anfassen, andere Menschen. Und wenn die das sind, dann mache ich das dann plötzlich auch. Also da kann ich es dann auch sozusagen. Ich habe jetzt keine Berührungsängste oder sowas. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich suche in sowas nicht die Ursachen, ehrlich gesagt. Weil es gibt verschiedene Temperamente von Leuten.
Die Radio Wissen ist hier. Wolfram Huke zu Gast in der Redaktionskonferenz. Wolfram hat einen Film gedreht über die Suche nach seiner ersten Freundin. Eine Beziehung und Sex hatte er noch nie. Das sind sehr intime Einblicke, die uns Wolfram gewährt. Wir gehen als Zuschauer mit in die Sitzung bei seiner Psychologin. Zum Beispiel, das ist eine taffe Frau mit klarer Message. Wer keine Beziehung hat, der vermeidet sie systematisch, wenn auch unbewusst. Jo, und Stefanie Stahl. Die ist auch Psychotherapeutin, jetzt nicht die von Wolfram, aber wenn es um Bindungsängste geht, dann eine sehr oft zitierte. Autorin unter anderem von Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen. Sie gibt regelmäßig Seminare zum Thema Bindungsangst. Guten Abend, Frau Stahl.
Ja, hallo, guten Abend.
Wer besucht Ihre Seminare? Auch jüngere Menschen?
Ja, also die jüngsten Teilnehmer sind so, würde ich mal sagen, Mitte 20 und dann geht's aufwärts bis, ja, fast bis Mitte 70, würde ich mal sagen. Also es ist immer sehr gemischt vom Altersdurchschnitt. Und Männer und Frauen auch gemischt, wobei immer ein bisschen mehr Männer als Frauen bei den Seminaren sind, was ja für Psychoseminare eher etwas ungewöhnlich ist. Aber Bindungsangst ist halt auch ein Thema, was sehr viele Männer betrifft bzw. anspricht.
Ja, wie kommt denn ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige zu Ihnen in so ein Seminar über Bindungsangst?
Also ich würde mal sagen Mitte 20, weil ja. Anfang 20 ist noch ein bisschen immer so ungewiss, weil die Bindungsangst als Selbstdiagnose sozusagen oder überhaupt als Diagnose hat ja viel auch mit dem Lebensverlauf zu tun. Also scheitere ich immer wieder, wiederholen sich immer wieder dieselben Muster. Das heißt, man muss schon so ein bisschen ein Beziehungsalter erreicht haben, um für sich zu erkennen, ja Mensch, da sind Bindungsängste. Aber es gibt natürlich auch so Mitte 20-Jährige, die spüren ja auch ganz bewusst die Angst. Die spüren direkt, oh nee, wenn einer auf mich zukommt, dann geht so, habe ich so eine Angst, ich kann nur weglaufen, ich kann mich da gar nicht drauf einlassen oder ich kann mich nur ganz kurze Zeit drauf einlassen und dann kommt diese Angst. Ja, dann gehen die mal ins Internet und googeln zu dem Thema und dann kommen sie auf mein Buch und so kommen die Sachen dann halt zustande. Ne?
Wie versuchen Sie denn zu helfen?
Also ich arbeite mit den Beteiligten, beziehungsweise mit den Betroffenen ganz viel an ihrem Selbstwert, weil hinter Bindungsängsten, wie hinter eigentlich allen psychischen Problemen meiner Meinung nach oder fast allen, verbergen sich tiefer sitzende Selbstwertzweifel. Das ist den meisten aber irgendwie gar nicht so bewusst. Das ist nämlich das größte Problem, eigentlich auch bei Bindungsängsten, dass so an der Oberfläche dieses psychische Programm, was da abläuft, ein anderes Oberflächenprogramm ist als das, was sich tiefer dahinter verbirgt. Also an der Oberfläche ist vielleicht so ein Gefühl der Beklommenheit und ich brauche meinen Freiraum. Das geht jetzt gar nicht, dass der Partner mich hier so einengt. Ne? Also ganz große Freiheitswünsche zum Beispiel. Und die Betroffenen spüren gar nicht, dass sich dahinter eigentlich eine tiefe Sorge verbirgt, selbst nicht zu genügen, beziehungsweise die Idee, wenn ich will, dass du bei mir bleibst, muss ich dir all deine Erwartungen erfüllen. Und sich dadurch eben auch solche Gefühle von eingeschlossen sein oder ja Ohnmachtsgefühle ergeben durch dieses tiefe Programm, was dahinter liegt. Und daran arbeite ich mit den Betroffenen, dass sie erkennen, worum geht es hier eigentlich wirklich.
Nun hat man ja wahrscheinlich nicht ein Jahr Zeit oder zwei Jahre für so ein Seminar. Sie sprechen ja was an, was darauf abzielt, dass man eher auf andere zeigt. Also wir kennen das ja, diese Sprüche, ach, es muss ja auch passen, ne? Und das Töpfchen und das Deckelchen und so weiter. Oder diese riesigen Ansprüche, die dann auch formuliert werden. Also alles, was eben nichts mit einem selbst zu tun hat. Auf sich muss man erstmal kommen. Geben Sie den Leuten da auch richtig Kontra nach dem Motto, setz bei dir an?
Also wenn Sie mich jetzt auf meine Seminare ansprechen oder die Leute, die zu mir in Therapie kommen, die kommen ja schon mit diesem Problembewusstsein mit. Na? Also ich sag mal, in dem Buch gebe ich manchmal ganz schön also Kontra. Manche finden auch, dass es recht konfrontativ geschrieben sei.
Wie zum Beispiel? Also nur ein ganz kleines Beispiel.
Ja, dass ich halt schreibe, dass es ist schon konfrontativ, dass ich sie damit konfrontiere, dass sie oft rumeiern, dass sie nicht die Wahrheit sagen, dass sie Versprechungen, bewusst Versprechungen machen, die sie später sowieso nicht einhalten können. Und da bin ich schon manchmal konfrontativ. Und da manchen ist das ein bisschen zu viel. Viele haben jedoch das Gefühl, ja, genau so ist es. Ich fühle mich da gut verstanden und endlich mal weiß ich, was mein Problem ist. Ne?
Mhm. Ja. Aber rumeiern, das ist, ich dachte schon, das ist alles deine Schuld, das wäre vielleicht kontraproduktiver. Rumeiern ist ja noch okay, ne? Aber wie funktioniert das denn jetzt? Ich meine, so ein Selbstwertgefühl, das baut man ja nicht in ein paar Tagen auf.
Nee, also mir ist halt jetzt zum Beispiel in den Seminaren wichtig, dass ich den Teilnehmern einen roten Faden an die Hand gebe, woran sie auch weiter arbeiten können. So, und dann gehe ich halt ganz tief, also auch mit systematischen Übungen, die dann auch so in Zweiergruppen zum Teil durchgeführt werden, daran, dass sie Teilnehmer herausfinden, was ist eigentlich meine innerste, tiefste Überzeugung von mir. Und da kommt am Ende eigentlich immer nur ein Satz bei raus. Was weiß ich, ich bin ein Versager, ich bin schlecht, ich bin scheiße. Ja, solche tiefen Selbstüberzeugungen, die den Betroffenen normalerweise gar nicht bewusst sind. Und daran schließe ich dann an, dem sozusagen eine bessere und funktionalere psychische Programmierung entgegenzusetzen, wie ich bin gut oder ich bin okay. Und damit das alles nicht so im oberflächlichen positiven Denken, woran ich nicht so sehr glaube, stecken bleibt, arbeite ich da auch halt mit tieferen Fantasiereisen und Trancen und so weiter und viel mit Gesprächen und Selbsterkenntnissen. Und wenn die Leute dann aus meinem Seminar kommen, also bisher waren alle wirklich begeistert, muss ich sagen, dann wissen sie, woran sie in Zukunft, da haben sie eine ganz klare Richtung, woran sie in Zukunft weiter arbeiten können, wo sie überhaupt ansetzen können.
Und was
denn
ist die?
Ja, was ist das Problem?
Was ist die denn? Was muss denn ein Bindungsängstlicher im Wesentlichen verändern? Kurz auf den Punkt gebracht.
Also im Wesentlichen muss er verstehen, worum es bei ihm überhaupt geht. Er muss sein eigenes Problem in der Tiefe verstehen lernen. Und wenn er das versteht, was ist es wirklich, dann kann er auch ganz bewusst neue Entscheidungen treffen. Und ansonsten läuft das Programm immer automatisch und unbewusst ab.
Ein wahrscheinlich langer Weg. Vielen Dank, Frau Stahl, für die Einblicke.
Ja, gerne.
Schönen Abend.
Ja,
tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.
Wolfram, Du hast ja auch eine Therapeutin in Anspruch genommen, das sehen wir auch in deinem Film. Hast du das als hilfreich empfunden?
Ja, durchaus. Also ich habe ja für den Film jetzt nichts gemacht, nur für den Film, sondern ich mache ja alle diese Dinge sozusagen auch für mich. Das war auch eine Grundbedingung für den Film, weil sonst ja nicht so authentisch wäre, sonst würde ich ja anfangen, irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ja, ich habe das schon als hilfreich empfunden. Also man wird auch, also die Dame, zu der ich da gegangen bin, die Alexandra Krumm, eine Therapeutin hier in München, die ist auch eher tough und eher so ein bisschen konfrontativ und sowas mag ich eigentlich. Also ich habe auch vorher einen getroffen, der war so, hatte so eine ganz sanfte Stimme und hat ein Kerzchen angezündet und Duftöl und Seidenschal über der Schulter und hat dann so ganz sanft gesprochen. Da dachte ich mir, ach nee, das willst du dir eigentlich nicht antun. Und dann fand ich gut, dass sie sich auf das mit der Kamera eben eingelassen hat, dass sie eher so sagt, was sie denkt, so relativ konfrontativ. Und ich habe mir gerade am Anfang, so nach den ersten paar Sitzungen, da war ich eigentlich immer sehr baff und bin immer sehr auch nach Hause gegangen und habe mir gedacht, boah, cool, also so hast du da eigentlich noch nicht drüber nachgedacht.
Du brauchst schon Feuer unterm Arsch, ne? Also so nur die Verständnisschiene ist, glaube ich, klare Ansage, ne? Das ist ja eine taffe Frau, das hilft schon, oder?
Das mag ich persönlich, also es ist vielleicht auch eine Temperamentssache, aber mir persönlich ist es lieber, wenn einer sagt, was er denkt oder was er glaubt zum Beispiel, was bei mir ist, als wenn er dann so rumdruckst oder so ganz verständnisvoll. Das ist nicht so mein Ding.
Mhm. Du hast ja viele Dinge versucht, um etwas zu verändern und verbessern. Du hast dich umstylen lassen, ja, du hast mit Sport angefangen. Wie ist das alles weitergelaufen? Was hast du in diesem einen Jahr, in dem der Film entstanden ist, wesentlich jetzt anpacken können?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich vorher noch nie Sport gemacht hätte. Das mit dem Stylen, das war schon tatsächlich interessant, weil ich würde mich jetzt als jemand beschreiben, der kein Modetyp ist. Also für mich sind andere Sachen wichtig. Und ich finde auch Frauen nicht abstoßend, die im Kapuzensweater rumlaufen. Also Frauen müssen für mich nicht High Heels anhaben und das kleine Schwarze oder so. Im Gegenteil. Also ich finde oft andere Frauen eigentlich interessanter.
Welche denn?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, du hast ja jetzt drei Frauen gesehen in dem Film. Kannst du sagen? Also ich finde schon, dass das sehr unterschiedliche Typen sind. Ich glaube, ich mag Frauen, die einen sehr eigenen Kopf haben. Ich glaube, das haben alle drei in dem Film. Das muss man natürlich immer erstmal kennenlernen. Also das sieht man auch oft nicht so auf den ersten Blick.
Aber welche Frau hat nicht ihren eigenen Kopf, wenn ich mich mal einmischen darf?
Ja, bestimmt. Na, dann vielleicht auf eine bestimmte Art einen eigenen Kopf. Keine Ahnung. Vielleicht mag ich auch schon eher so selbstbestimmte und taffe Frauen. Das mag ich schon sehr. Also wenn ich, ja. Wie auch immer. Ich glaube, die Ursprungsfrage war anders.
Ach, die Ursprungsfrage, das ist lange her, Wolfram. Die kann ich mich beim letzten Film nicht mehr ändern. Ja, und da würde ich sagen, machen wir ein bisschen Musik, ne? Belle and Sebastian, schönes Ding. Hören Sie nun die Nachrichten in einem lebendigen Talk allerdings. Nobelpreisregen heute.
Richtig, in Oslo wurden die Nobelpreise verliehen. Vergeben wurden sie ja schon vor einer Weile. Also wer die bekommen hat, war jetzt nicht neu. Das, sage ich mal, die zwei größten Aspekte waren einmal, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat. Begründung des Komitees ist, dass Europa es geschafft hat, nach zwei Weltkriegen einen Kontinent des Friedens zu schaffen, dass man Kriegsgegner vereinigt hat wie Deutschland und Frankreich und Länder aus Diktaturen in Demokratien geholt hat, Spanien, Portugal. Es gab sehr viel Kritik an dieser Entscheidung von früheren Preisträgern und Menschenrechtsaktivisten, die eben sagen, naja, also man kann nicht so einer Union sagen, dass sie irgendwie so viel Frieden schafft, dass ihr dieser Preis, dass dieses Preis würdig ist. Und dann wurde noch auch, und dann hatten sich natürlich, also diese Verleihung haben dann auch viele zum Anlass genommen, eben nochmal Politiker zu bestärken, die europäische Idee und jetzt nicht aufgeben. Und vielleicht war das auch eine Idee des Komitees, einfach jetzt das als Zeichen zu setzen.
Jetzt ist er ja auch übergeben.
Jetzt ist er übergeben, genauso wie der Literaturnobelpreis, auch umstritten. Der Literaturnobelpreis ging an den Chinesen Mo Yan. Der hat mehrere Bücher geschrieben, die in China sehr viel gelesen werden und auch sehr viel über die Kultur sagen. Die Kritik kam vor allem dass viele sagen, er ist nicht wirklich kritisch der chinesischen Regierung gegenüber und auch zum Thema Meinungsfreiheit hat er so ein bisschen, hat er ein paar Zwiespältiges gesagt. Also er hat in einem Interview gesagt, man weiß auch nicht, ob das jetzt, vielleicht sollte es auch Provokation sein, er meinte, Zensur gibt es überall, es ist nur die Frage, wie viel und es ist eben wie die lästigen Sicherheitskontrollen am Flughafen, das ist einfach so. Und daraufhin gab es viel Kritik, weil man sich wahrscheinlich viele Menschen gewünscht, er würde stärker gegen die chinesische Regierung in Bezug auf Meinungs- und Pressefreiheit etwas sagen, aber hat er nicht.
Aber nichts da. Jo, dann geht's Opel richtig gut in Bochum.
Ja, es wurde ja lange spekuliert, was mit dem Opel-Werk passiert. Jetzt wurde heute den Beschäftigten mitgeteilt, dass keine Autos mehr produziert werden im Bochumer Werk ab 2016. Also es gibt keine komplette Werksschließung. Das Werk soll noch erhalten bleiben, aber eben mit sehr reduzierter Produktion. Also das Warenverteilzentrum soll erhalten bleiben. Und man überlegt wohl jetzt mit den Arbeitnehmervertretern, also dass weiterhin Einzelteile gefertigt werden. Das Werk ist 50 Jahre alt, ungefähr 3000 Menschen arbeiten dort. Genau, also Wirtschaftsministerium hat schon gesagt, der Staat zahlt kein Geld, wir unterstützen nicht. Das das Opel-Werk in Bochum.
Und in Rumänien sind die Verhältnisse gewohnt geordnet.
Nein, sind sie nicht. Also es gibt zwar jetzt, gestern waren Parlamentswahlen, jetzt steht das Ergebnis fest, fast alle Stimmen sind ausgezählt. Die Mitte-Links-Regierung, die auch schon bis jetzt an der Regierung war, hat wieder die meisten Parlamentssitze geholt mit Abstand. Das ist die Partei von Ministerpräsident Viktor Ponta. Die Opposition hat sehr wenige Stimmen, also nur 17% erhalten. Dieser Partei gehört allerdings der rumänische Präsident an, Traian Băsescu. Und Viktor Ponta und Traian Băsescu sind, ja, kann man eigentlich schon sagen, sehr starke Gegner, also sehr verfeindet. Ponta versucht, den Präsidenten aus dem Amt zu heben. Der Präsident sagt, ich werde dir nicht den Auftrag erteilen, eine Regierung zu bilden. Also bis da eine Regierung gebildet ist, kann das noch eine Weile dauern.
Jo, Und jetzt die No-News, die überhaupt keine Chance haben, nicht in 200 Jahren in diesem Programm.
Die No-News, was keine
Programm
Chance hatte? Ja, also wir berichten ja immer über Syrien, berichten wir zum Beispiel. Also heute wieder, dass Deutschland 4 Mitarbeiter der syrischen Botschaft in Berlin ausgewiesen hat, weil man das den Kontakt zum Assad-Regime eben auf ein Minimum reduzieren will. Was wir nicht gemacht haben, was jetzt als Agentur kam, sehr, sehr tragisch, aber wir haben es nicht gemacht. In Syrien sollen Rebellen einen 10-Jährigen gezwungen haben, einem Mann den Kopf abzuhacken. Natürlich zeichnet das ein Bild, also in Syrien ist Bürgerkrieg. Natürlich könnte man so ein Beispiel nehmen, um das zu verdeutlichen. Aber solche grausamen Einzelfälle machen wir eigentlich nur, wenn es zu dem politischen Konflikt den in irgendeine Weise dreht. Und in Syrien ist Bürgerkrieg. Also in Afghanistan ist das anderes, wenn jetzt hier der Fall Malala Yousafzai, dass sie von den Taliban angegriffen wird, weil sie sich für Frauen oder für Mädchen in der Schule einsetzt und so. Also solche Einzelfälle melden wir dann schon, wenn das die Situation im Land oder irgendwelche politischen Dinge beeinflusst. Ansonsten nicht. Genau.
Ui, alles eher die härteren Themen, ne? Also nichts mit Sir John mit Gummibärchen beworfen.
Nichts,
oder so.
Ich habe jetzt auch nichts Lustiges dabei. Tut mir leid.
So, dann bis gleich, ne? Die Radio Wissen ist hier, Wolfram Huke auch. Regisseur von Love Alien beziehungsweise Allein. Und über die Absolute Beginners haben wir heute schon gesprochen. Menschen ohne Beziehungserfahrung. Über Beziehungsangst haben wir auch gesprochen, die auch jeden betreffen kann, der in einer Beziehung ist. Wir alle können eine Maske tragen, auch wenn wir mit jemandem zusammen sind. Und das ist sogar gar nicht mal nur schlecht, meint Wolfgang Hantel-Quittmann. Er ist Professor für klinische und Familienpsychologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Und er hat ein Buch geschrieben übers Maskentragen, die Masken der Paare und welche Gefühle sie verbergen. Hallo nach Hamburg.
Ja, grüß Gott.
Welche Masken tragen denn Paare?
Naja, sie tragen alle Masken, die Gefühle verbergen sollen. Also stellen Sie sich mal vor, jeder Mensch würde die Gefühle des anderen sehen können, seine Gedanken lesen können. Dann könnte man sozusagen im anderen jeweils die Ängste erkennen, seine Wut könnte man sehen, seine Trauer, die Eifersucht wäre sofort sichtbar oder seine Schuldgefühle. Also alles das wäre sozusagen offen und wir müssen uns davor schützen, dass unsere Gefühle sofort nach außen dringen und vom anderen gelesen werden. Also wenn ich mal eine Analogie bringen soll, wir brauchen Kleider für den Körper, um uns zu schützen und wir brauchen Masken für die Seele, um die Seele zu schützen.
Schutz der Seele, Selbstschutzfunktion sozusagen, wie genau passiert das?
Naja, im Grunde genommen gibt es zwischen Menschen und ihren Masken drei Varianten. Das eine ist, man kann sich sozusagen hinter einer Maske verstecken. Also man kann einerseits Geheimnisse haben hinter der Maske, geheimnisvoll auch sein, auch im attraktiven Sinne durchaus, aber man kann auch hinter der Maske eine gewisse Freiheit empfinden. Max Frisch hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt, mein Name sei Gantenbein, da spielt er die ganze Zeit so einen blinden Ehemann. Und er sagt, das einzig Problematische sei gewesen, dass er mit seiner Frau nicht ins Kino gehen können. Aber er sieht, was sie tut, aber sie weiß nicht, dass er nicht blind ist. Also es ist ein schönes Spiel in diesem Buch. Die zweite Variante ist, dass man sozusagen in einer Maske verschwindet. Also wenn man eine Maske aufhat, dann kann man sich in der Maske ausprobieren, kann in eine andere Rolle reinschlüpfen, kann damit aber auch eigene Ängste überwinden oder auch bestimmte Bedürfnisse ausleben, also so etwas Diabolisches oder sexuell-erotisches, zu dem man sich sonst niemals trauen würde. Und die dritte Variante ist die Person als Maske. Da verschwimmt sozusagen die Identität einer Person mit der Maske, die er aufhat. Das eindringlichste Beispiel, was ich dazu kenne, ist der menschliche Makel von Philip Roth, dessen Hauptfigur sich als Weißer ausgibt, obwohl er eigentlich ein geborener Schwarzer ist. Also er weiß hinterher selber nicht mehr, wer er eigentlich ist. Das sind die drei Varianten. Man kann sozusagen hinter der Maske sein, man kann in der Maske sein, aber man kann auch als Maske auftreten.
Konstatiere auf jeden Fall, sowas wie ungefiltertes Vertrauen gibt es auch dann nicht, wenn man jemandem richtig nah ist.
Ungebildetes Vertrauen hat immer etwas mit Angst zu tun. Das Wichtigste in Paarbeziehungen ist, dass man sowas wie Intimität herstellen kann. Intimität, würde ich sagen, ist der zentrale Begriff zum Verständnis einer Paarbeziehung. Und wenn Sie wollen, dass Sie möglichst lange in einer Paarbeziehung leben, dann müssen Sie versuchen, Intimität herzustellen. Die Frage ist, wie geht das? Und darauf gibt es eine klare Antwort. Intimität ist das Ergebnis einer gegenseitigen Selbsteröffnung. Das heißt, man zeigt sich in all dem, wie man ist, wie man klein ist, wie man stinkig ist, wie man bedürftig ist, also in seinen schwierigen, auch unangenehmen Seiten. Man macht sich also nicht nur noch weiterhin was vor, spielt den coolen Typen, als ob man alles im Griff hätte im Leben oder sowas ähnliches, sondern man zeigt sich wirklich so, wie man ist. Und das ist ja das Grunddilemma der Angst, der Masken und auch der Beziehungen. Einerseits wollen wir alle so geliebt werden, wie wir sind, und andererseits haben wir Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden, wenn der andere uns wirklich so sieht, wie wir sind. Das ist ein Dilemma. Und aus dem Dilemma kommen wir nur raus, wenn wir uns sozusagen scheibchenweise eröffnen, unsere Angst dabei überwinden, uns immer mehr auch so zeigen, wie wir sind, und dann jeweils gucken, ob der andere das aushält.
Und die Maske dann doch ein ganzes Stück zur Seite nehmen.
Ja, aber an den Masken gleichzeitig kann man auch den anderen ein Stück weit erkennen. Manche Leute machen sich ja morgens, wenn sie zur Arbeit gehen, fertig und legen im Grunde genommen sehr kunstvoll eine Maske auf. Frauen machen das mit dem Schminken, mit der Kleidung, aber auch Männer machen das mit der Kleidung und legen sich einen Schlips an und so weiter und schlüpfen in eine Rolle rein, wo sie dann plötzlich den coolen Geschäftsmann spielen, der mit gegelten Haaren so aussieht, als ob er gerade frisch aus der Dusche kommt. Also diese äußerliche Maske sozusagen soll doch eine innere Unsicherheit verbergen, die da vielleicht sagt, ich tue jetzt mal so, als ob ich der coole Hecht bin und begebe mich auf die Arbeit und mache mal den ganz tollen, erfolgreichen Mann heute.
Professor Hantel-Quittmann, Sie haben ja auch nicht nur über Masken, sondern auch über Sehnsucht geschrieben. Was passiert eigentlich mit Menschen, deren Sehnsucht nach einer erfüllten Beziehung sich nie verwirklicht?
Naja, wir haben mehrere Möglichkeiten, mit der Sehnsucht umzugehen. Die eine Variante ist sozusagen, wir geben einfach die Sehnsucht auf und sagen, in diesem Leben klappt das nicht mehr, vielleicht schaffen wir es im nächsten. Wir können aber auch sagen, wir versuchen, die Sehnsucht zu verstehen. Was steckt eigentlich hinter der Sehnsucht? Also was ist überhaupt die Sehnsucht? Wenn ich zum Beispiel die Sehnsucht nach Freiheit habe und meine, ich könnte mir diese Sehnsucht befriedigen, indem ich mir ein Motorrad kaufe, dann werde ich spätestens im nächsten Stau feststellen, dass das Motorradfahren wenig mit Freiheit zu tun hat. Also man muss die Sehnsucht jeweils auch verstehen. Sie ist sehr symbolisch. Also sie ist so symbolisch wie Träume sozusagen. Das sind immer wieder geträumte Träume. Und da muss man halt sehen, was steckt dahinter, was will ich eigentlich. Also der erste Schritt wäre, die Sehnsucht zu verstehen. Und der nächste Schritt wäre dann zu gucken, will ich sie auf jeden Fall befriedigen? Das heißt, muss ich mein ganzes Leben jetzt umkrempeln? Welche Konsequenzen hat das? Oder will ich vielleicht auf sie verzichten oder will ich vielleicht scheibchenweise sozusagen mir die kleinen Sehnsüchte erfüllen? Wichtig wäre es, dass man sich mit den Menschen mal auseinandersetzt über die eigenen Sehnsüchte, die sie auch betreffen, also mit den Partnern, mit den Kindern, mit den Familien und so weiter.
Wie viel Selbsttäuschung kann Sehnsucht denn sein?
Sehr viel, das ist eine sehr schöne Frage. Also hinter einer Sehnsucht kann natürlich auch die Vorstellung stecken sozusagen, also viele Menschen, die sehnsüchtig sind und dann aus der Sehnsucht nach einem idealen Partner heraus entscheiden, lieber alleine zu bleiben. Also lieber sozusagen weiter von der Taube auf dem Dach zu träumen, als den Spatz in der Hand zu haben. Das betrifft viele Singles und dahinter steckt das Dilemma, dass wir eigentlich, wenn wir eine Entscheidung treffen in einer Paarbeziehung, uns nicht nur für einen entscheiden, sondern mit dieser Entscheidung gleichzeitig alle anderen ausschließen. Und das ist für viele Menschen heute das große Dilemma. Sie haben zwar das Gefühl, sie haben einen tollen Partner, verstehen sich auch gut mit dem, der sieht einigermaßen aus, ist erfolgreich, ich weiß nicht was, also eigentlich könnten sie zufrieden sein, aber dieser virtuelle Druck der Beziehungsmärkte über das Internet, diese Illusion wird genährt und das macht es für viele Menschen heute so problematisch, sich für einen anderen zu entscheiden.
Professor Hantel-Quittmann, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.
Wolfram, die Sehnsucht, eine Partnerin zu finden, meinst du, daraus wird noch was oder hast du schon aufgegeben?
Ich weiß nicht. Also so richtig gibt man ja die Hoffnung nicht auf. Vielleicht ist es heute auch wieder wahrscheinlicher als in Zeiten, als ich sehr deprimiert war. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Nee, also würde ich nicht sagen, dass ich die aufgegeben habe. Und ich kann auch sagen, also mir schreiben ja relativ viele Leute jetzt. Ich glaube, die meisten E-Mails, die ich kriege, tatsächlich sind von Leuten, die selber betroffen sind. Und manche schreiben mir dann zum Beispiel, dass sie noch nie jemand getroffen haben, der ihnen sozusagen genügen würde oder der sozusagen der Traumpartner ist. Das ist ja auch ein bisschen das Problem von Johanna in dem Film. Das ist eine Freundin von mir, die quasi faktisch genau das gleiche Problem hat. Die hatte auch noch nie einen Freund. Und die immer mit den realen Männern nicht so ganz zufrieden ist. Ich habe das Problem eigentlich nicht. Ich treffe regelmäßig Frauen, die ich toll finde. Ich verliebe mich jetzt nicht immer gleich sofort und so, aber schon immer mal wieder und so. Und das hat aber eigentlich bisher dann noch nicht so richtig geklappt.
Schade. Hat sich durch den Film auch nichts ergeben? Also es ist immer noch, die Situation ist unverändert.
Die Situation ist auf eine gewisse Weise unverändert. Du hattest ja vorhin gefragt, mache ich was anders? Ich mache was anders. Ich bin mittlerweile sehr viel mehr, das kommt im Film gar nicht so sehr vor, ich bin sehr viel mehr unterwegs. Ich habe zum Beispiel ein neues Hobby angefangen, das Swing-Tanzen. Deswegen hoffe ich, dass die Sendung bald vorbei ist, weil heute Abend ist ein Swing-Tanzabend.
Also Wolfram.
Ein Schokoswing in München, wenn da jemand hinkommen möchte.
Wir haben dir ein warmes Nest gebaut.
Genau. Ja. Nee, das mache ich zum Beispiel, also ich gehe raus, ich sozusagen, es bringt nichts, man wird sich nicht verlieben oder jemanden kennenlernen, wenn man zu Hause sitzt und Trübsal bläst. Jetzt gibt es Phasen, da kann man nicht so richtig raus, weil es einem dann nicht so besonders gut geht. Aber wenn man diese Phasen mal überstanden hat, dann sollte man irgendwie sich was suchen und rausgehen und was mit seiner Zeit machen sozusagen.
Eher einem oder dir nicht gut geht?
Na, beides. Also allgemein gesprochen für jemanden, den es vielleicht auch betrifft, aber auch in meinem Fall. Also als ich, klar, wenn ich deprimiert bin, dann werde ich keine Partys feiern in der Regel. Oder?
Ja, ich stimme zu. Absolut.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja diesen Begriff Absolute Beginners vorhin geprägt. Kommt der eigentlich von dir? Oder also verwendest du den auch?
Nee, ne? Absolute Beginners kommt gar nicht von mir. Den gibt's, glaube ich, schon lang. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, das kann man aber im Internet gut nachlesen, auf Wikipedia oder so, wo das genau herkommt und wie sich das gebildet hat. Es gibt generell auch, es gibt ja wahnsinnig viel dazu im Internet zu lesen, auch diese Foren. Die Autorin, mit der ihr vorhin als erstes gesprochen habt, mit diesem Buch, was sie relativ neu jetzt veröffentlicht hat, sagt ja, man kann sich da irgendwie umtun und lesen und dann merkt man, dass man nicht alleine ist. Mein Ratschlag wäre, man darf es nicht zu viel machen, weil da kann man auch hängen bleiben und gerade dieses um sich selber kreisen und sich endlos Gedanken machen und dann auch noch mit anderen darüber sprechen, warum das jetzt nicht klappt und woran das liegt und so weiter. Das macht man eh schon viel, das hilft aber überhaupt nicht. Das bringt einen keinen Meter weiter. Das muss man so schnell, wie es irgendwie geht, das ist meine Erfahrung, irgendwie sein lassen, hinter sich lassen und wieder sozusagen raus ins Leben gehen. Genau.
Die Liebe zu zweit, die war ja heute bei uns das Tagesthema bei D-Radio Wissen, die Monogamie, also das Gegenteil von Absolute Beginner, also wir hatten da so ein anrührendes Pärchen, über 30 Jahre leben die schon zusammen und diese Szenen einer Ehe, die möchte ich bitte jetzt nochmal hören.
Ein Seitensprung schadet jeder guten Ehe, also halte ich überhaupt nichts von. Das ist nach meinen Erfahrungen Unsinn, wobei ich den Begriff Seitensprung nie verwenden würde. Also ich würde heute rückblickend sagen, von Affäre reden. Und die schadet natürlich überhaupt nicht, sondern bringt halt Erfahrung und Lebensqualität, um das einfach zu machen. Oder wie siehst du das?
Ich stimme dir eigentlich zu. Das ist also auf keinen Fall irgendwie eine Gefährdung.
Jedenfalls geht das nicht automatisch damit einher. Das ist ja... Also grundsätzlich ist natürlich, wenn man so will, jeder Tag, den man lebt, eine Gefährdung auch einer Beziehung. Das ist doch klar. Die ist ja nicht im Himmel geschlossen, sondern auf der Erde zwischen Erwachsenen, die sich dazu bekannt haben und die können sich natürlich auch jederzeit wieder davon lösen. Und insofern sind ja auch langfristige Beziehungen, entstehen ja aus dem Tag heraus und wollen jeden Tag gelebt und auch, ich könnte jetzt fast sagen, erobert werden. Ja, ne?
Weil wir immer im Gespräch sind und waren. Und von daher, wenn man über Dinge redet und wenn man vorher festgelegt hat, was also die Grenzen einer Beziehung sind oder wie weit das Ganze geht, denke ich, das ist nie eine Gefahr gewesen. Das stand also nie zur Disposition. Also von daher hat ein Dritter nie eine Chance gehabt. Eifersucht mitunter ja, aber ist immer ein gutes Mittel gewesen, um die eigenen Normen und Werthaltung zu überprüfen, so für mich. Und außerdem, wenn ich sauer war, dann wurde das zur Sprache gebracht. Dann habe ich also meinen Mann damit konfrontiert und du hast es auch gemacht, ne? Denke ich.
Also unsere Beziehung bestand immer von Streit zu Streit. Das ist schon eine klare Sache.
Das kann ich so nicht sagen. Weil klingt jetzt so, als ob wir uns so von einem Streit zum nächsten gehangelt haben. Haben wir nicht. Also wir haben eine Streitkultur, das ist richtig. Und es sind also Sachen, es wird drüber geredet. Wenn dich was stört oder wenn mich was stört. Meist bin ich diejenige, die irgendwelche Sachen anspricht, also dass wenn irgendwelche atmosphärischen Störungen sind. Aber es wird also immer drüber geredet. Es gibt also kein Schweigen. Und außerdem sind wir, glaube ich, noch nie irgendwie sauer ins Bett gegangen, abends. Ne? Also das heißt, also immer ist irgendwo, dann wurde es ausgehandelt, abgehandelt und dann war es wieder gut.
Eine gute Ehe ist nie langweilig.
Ja, stimmt, hast völlig recht. Eine gute Ehe ist immer im Gespräch zu bleiben. Und Interesse an den Dingen zu haben, die der andere macht. Und ihm zeigen, dass man sich freut, dass er da ist. Also solche Geschichten sind für mich wichtig. Also nicht, dass da sowas wie Gleichgültigkeit oder Selbstverständlichkeit reinkommt.
Für mich war es immer wichtig, in Ehen darauf zu achten, dass der Partner, dass sich die Wunschvorstellungen, die Verrücktheiten, die Idiosynkrasien, das, was ihn halt ausmacht in seiner Individualität, dass ich das nicht nur akzeptiere und hinnehme, sondern dass ich auch diese Geschichten fördere.
Treue wird überschätzt. Ja. Stimme ich zu.
Das ist eine sprachliche Frage. Was ist mit Treue gemeint? Es gibt Absprachen zwischen zwei Leuten, die sich zusammenfinden in so einer Zweierbeziehung. Und wichtig ist für mich, dass es eine bestimmte Treue zu diesen Absprachen gibt und dass, wenn man die Vertragsbedingungen, die ausgehandelt worden sind, verändert, dass man die neu verhandeln muss. Dazu muss man treu sein.
Der Partner muss nicht alles wissen. Also er muss beispielsweise nicht wissen, wenn ich jetzt mit einer Freundin irgendwas essen war, worüber uns wir da unterhalten haben. Aber ich denke, so bei wichtigen Dingen, da hat er ein Recht darauf, dass er informiert wird. Ich möchte nicht lügen, habe mich eigentlich bemüht, nicht zu lügen in der Beziehung und möchte eigentlich nicht mit irgendwelchen Dingen hinterm Berg halten, die mich betreffen. Und dadurch, dass sie mich betreffen, betreffen sie wieder den Partner.
Es kann durchaus schon sein, dass ich nicht jeden Gedankengang, der mich durchzuckt, mitteile, aber ich bemühe mich, möglichst viel von dem, was mich bewegt, und das können auch Beziehungen zu anderen Menschen sein, auch zu anderen Frauen zu kommunizieren, zu sagen, wie es damit geht und was ich da erlebt habe und so fort.
An meinem Mann mag ich am liebsten, dass er mir zuhört, immer, dass ich für ihn sehr wichtig bin, dass er immer Zeit für mich hat, dass er geduldig ist, dass er auf meine Bedürfnisse eingeht und immer versucht hat, mich zu stärken.
An meiner Frau mag ich am liebsten die unverbrüchliche Solidarität über all die Zickigkeiten und Dämlichkeiten, die mir eigen sind. Und ich habe eine ganze Menge ziemlicher Macken im sozialen Umgang. Das ausgehalten zu haben und so, das ist einfach eine fantastische Leistung.
Wolfram, ermutigt oder desillusioniert?
Nee, ich finde das toll. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ein gutes Paar. Also ich kenne auch in meinem Umfeld Paare, die ich durchaus als Vorbild nehmen würde, sozusagen. Wenn ich die jetzt kennen würde, würden die wahrscheinlich dazugehören.
Wann würdest du sagen, ich bin mit einer Frau angekommen? Was wünschst du dir?
Puh. Das ist jetzt so, wie wenn man jemanden fragt, wie schmeckt Schokoeis, und der hat es noch nie probiert. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ich habe natürlich bestimmte Bedürfnisse. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht in erster Linie, natürlich auch, aber nicht in erster Linie das Körperliche. Also dass ich habe auch eine Sexualität ohne Frau. Und man kann sich da, es gibt ja Angebote, heute sind sehr vielfältig, man kann sich auch in dieser Welt einrichten und sagen, das reicht mir. Das kann ich mir vorstellen, dass es da Menschen gibt. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das ist, was mir so am meisten fehlt. Also es fehlt mir auch. Ja, im Moment würde ich sagen, es ist so ein bisschen die Perspektivlosigkeit. Also wenn ich jetzt weiter nach vorne schaue und sage, also ich habe jetzt irgendwie studiert, ich habe nochmal studiert, ich arbeite, bin irgendwie ausgebildeter Journalist, ich reise, bin gereist, habe also mich auch verwirklicht in auch verschiedenen Gebieten, dann ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt? Kommt da noch mehr? Und für die meisten Menschen in meinem Umfeld ist es dann halt die Beziehung und das, was sich daraus ergibt, also eben Familie, Kinder oder eine andere Beziehung oder wie auch immer, da ist ja irgendwie jeder auf der Suche. Und das ist natürlich bei mir auch so, dass ich mich frage, was kommt da jetzt noch oder was bringt das Leben noch? Und so, klar, wenn ich jetzt weiterhin alleine bleibe, dann muss ich mir neue Strategien überlegen, damit umzugehen. Also ich kriege da gute Ratschläge, such dir ein Ehrenamt, dann machst du auch was für andere Menschen und so. Das ist auch alles gut und richtig und trotzdem fehlt einem wahrscheinlich unterm Strich dann doch noch was. Wäre jetzt mal meine Prognose.
Ich bin da sehr optimistisch. Ich meine, die 36 bis 40 Jahre, die kannst du rechnerisch noch locker voll machen. Da ist noch Luft. Und drück auf jeden Fall die Daumen. Und nun ist die Zeit des Abschieds gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Andreas Reder in der Technik, hier im Studio bei Nicolas Fischer aus der Online-Redaktion, Ann-Kathrin Horn aus den Nachrichten, Dennis Horn, Anja Stöcker, Social Media, in der Senderegie, Regula Sana, natürlich bei Maja Rödenbeck, Stefanie Stahl, Wolfgang Hantel, Quittmann und ja, natürlich auch bei dir, Wolfram, dass du hier warst, gesprochen hast, erzählt hast. Und ja, liebe Hörer, auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Danke, Wolfram.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.